Hallo und herzlich willkommen bei Blutrausch, ein Podcast zweier alter Freunde, ein Podcast über True Crime Fälle, ein Podcast von True Crime Nerds für True Crime Nerds, Blutrausch oder wie man im Siegerland sagen würde, Blutrausch.
Ja, leider ist mein Siegerländer Platt nicht existent, also ich kann da leider nicht mithalten.
Das war auch das Maximale, was ich rausholen konnte.
Ja, irgendwie ist das auch eine Schande, ne, dass wir hier einen Podcast machen, der sich auf das Siegerland bezieht bei Radio Siegen und das auch irgendwie in unserer Eigenschaft als Siegerländer tun, aber dann die Siegerländer Mundart nicht beherrschen. Eigentlich müssten wir uns mal irgendeinen älteren Herren suchen, der uns bei ein paar Bier das alles beibringt.
Ja, wäre vielleicht mal eine Idee.
Also, wenn sich jemand als Nachhilfelehrer anbieten möchte, dann meldet euch bei uns. Folgt uns bei Instagram und schreibt uns an.
Genau. Bei Insta, boah.
Boah.
Okay, los geht's.
Ja, unser nunmehr vierter Radiofall, der diesmal tatsächlich komplett in Siegen spielt. Wir hatten ja bisher Fälle, die immer einen Siegerland-Bezug hatten. Der Brummi-Mörder Marco M., der quasi eine Leiche in Eisern abgelegt hat, aber im Umkreis von Siegen wohnte. Jokze, der im Siegerland teilweise stattfand, aber sein Ende in Hagen fand, nach einem kurzen Ausflug über Haiger-Seelbach und zuletzt der Tod zweier Säuglinge, der sich auf Siegen und Bonn erstreckt hat. Heute ein Fall, der mich persönlich zumindest ebenso betroffen macht wie der Säuglingsmord, über den wir gesprochen haben und der tatsächlich in Weidenau spielte. Ein Stadtteil, in dem wir auch beide gelebt haben im Laufe unserer WG-Zeiten. Ja, ewig nicht mehr da gewesen tatsächlich. Ich lebe ja schon seit einiger Zeit nicht mehr in Siegen und wenn ich dann in Siegen bin, dann mehr so in der Kernstadt nach Weidenau, hat es mich schon lange nicht mehr verschlagen.
Ich wohne immer noch in Siegen und von daher kommt man immer mal wieder nach Weidenau. Es hat sich gefühlt auch nicht so viel verändert, muss ich sagen. Weidenau hat immer noch die gemütliche Atmosphäre, die es schon immer hatte.
Ja, also ich war auch immer ganz gerne in Weidenau, muss ich sagen. Aber ja gut, wie gesagt, heute machen wir einen Ausflug dorthin. Wir gehen einige Jahre zurück in der Zeit, ins Jahr 1992. Und Menschen, die sich mit dem Siegerland und dem True Crime im Siegerland auskennen, die erahnen jetzt vielleicht schon, worum es geht. Ein Fall, der Jahr für Jahr an seinem Jahrestag ja immer wieder hervorgeholt wird, der ja auch politische Diskussionen hier im Siegerland immer wieder ausgelöst hat und auch Diskussionen über den Umgang mit einer bestimmten Menschengruppe, nämlich mit Menschen mit Behinderung. Daher auch ein Fall, der mich persönlich sehr beschäftigt und betrifft, denn ich arbeite in diesem Bereich, ich arbeite in einem Wohnhaus für Menschen mit Behinderung. Also Menschen wie unser heutiges Opfer sind so ja meine alltägliche Arbeit quasi. Also das heutige Opfer, Bruno Kappi, hätte jemand sein können, der in meinem Wohnhaus lebt.
Mhm. Tatsächlich ist der Name mir natürlich ein Begriff und ich denke, es ist auch nicht wirklich möglich in Siegen groß geworden zu sein, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat. Also wenn man, sagen wir mal, Anfang der 90er Jahre alt genug gewesen ist, daran vorbeizukommen. Also es ging komplett durch die Medien. Der Name ist ein absoluter Begriff und man verbindet damit auch direkt ein Gefühl, das einfach von ganz vielen Entsetzen geprägt ist.
Ich habe tatsächlich erst relativ spät davon erfahren, so vor, weiß ich nicht, vielleicht 10 Jahren durch einen ja, Freund und Bekannten, der auch Facebook sehr aktiv war und der von seiner politischen Gesinnung her eher links gerichtet ist und der dann irgendwann mal was zu diesem Fall gepostet hat, weil es da ja tatsächlich auch darum geht, wurde Bruno Kappi möglicherweise Opfer einer menschenablehnenden Ideologie, weil er eben ein Mensch mit Behinderung war. Aber wie gesagt, dazu kommen wir später zu der Person. Bruno Kappi ist gar nicht so viel bekannt, zumindest mir jetzt nicht. Ich kann nur sagen, dass er zum Tatzeitpunkt 55 Jahre alt war, eine geistige Behinderung vorlag, aber seine Haupteinschränkung eine sehr, sehr starke Sehbehinderung war. Also er war nahezu blind, er hatte auf einem Auge eine Sehstärke von 5% und auf dem anderen hat er nichts gesehen. Also er hat im Endeffekt die Welt nur sehr schemenhaft wahrgenommen.
Total schlimm. Ich glaube, man kann sich das nicht wirklich vorstellen. Viele oder die meisten Menschen da draußen haben keine Sehbehinderung und das Sehen ist für viele einfach so normal. Das funktioniert einfach. Das ist das persönliche Lichtanschalten an jedem Tag, wenn man wach wird. Aber jeder, der mal was im Auge hatte, jeder, der vielleicht mal durch den dunklen Raum gegangen ist oder weiß ich nicht, auftaucht und die noch irgendwie Salzwasser in den Augen hatte, der weiß, wie schlimm das ist und wie stark eingeschränkt man ist, wenn man einmal nicht wirklich das komplette Pensum sehen kann.
Ja, ich weiß auch nicht, wie es ist, wenn man die Welt wirklich nur so erlebt hat. Also ich habe mir schon oft die Frage gestellt, was ich schlimmer finden würde, quasi jetzt zu erblinden, also zu wissen, wie alles aussieht und dann die Sehkraft zu verlieren oder von vornherein diese Einschränkung zu haben und nicht zu wissen, wie die Welt aussieht um mich herum. Ich habe da keine Antwort gefunden. Er jedenfalls hatte ganz offensichtlich eine sehr eingeschränkte Sicht auf die Welt, eine sehr eingeschränkte Wahrnehmung, zumindest optischer Natur. Er war aber ansonsten wohl relativ gut im Leben integriert. Ich weiß nicht, ob dir der Begriff Normalisierungsprinzip etwas sagt.
Nee, das sagt mir nichts. Also ich kann es jetzt grob erahnen, aber müsste jetzt auch vermuten, was es ist.
Das ist ein Prinzip, das eben in der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen genutzt wird, das darauf abzielt, diesen Menschen die gleichen Erfahrungen zuteil werden zu lassen und zu ermöglichen, die ein Mensch mit einem Normallebenslauf im Laufe seines Lebens absolviert. Also du und ich, wir haben einen sogenannten Normlebenslauf absolviert. Den Kindergarten, die Schule, Ausbildung, Studium, Beziehungen, möglicherweise Heirat, Kinder, all diese Dinge, all diese Highlights im Leben. Menschen mit Behinderung haben häufig nicht diese Möglichkeiten, weil stellvertretende Entscheidungen für sie getroffen werden, weil sie vielleicht auch nicht in der Lage sind zu einzelnen Punkten. Und dieses Normalisierungsprinzip zielt darauf ab, ihnen eben einen normalen Lebensablauf zu ermöglichen, soweit es möglich ist.
Mhm. Ja, verstehe.
Im Zuge dessen war Bruno Kappi zumindest berufstätig. Er hat als Lagerarbeiter bei der Bundeswehr gearbeitet. Wahrscheinlich in einem etwas leichteren Rahmen aufgrund der Sichtbehinderung. Ich kann das nicht genau sagen. Aber an diesem 15.12. gegen 5 Uhr morgens war er auf dem Weg zum Weidenauer Busbahnhof, um eben zur Arbeit zu fahren.
Ja.
Was dann genau geschehen ist, kann man zwar rekonstruieren anhand des Spurenbildes, aber es gibt keine Zeugen, es gibt auch keine Ohrenzeugen. Man kann das, wie gesagt, nur anhand des Spurenbildes rekonstruieren. Er muss dort im Weidenauer Einkaufszentrum gegen kurz vor 5 auf seinen Mörder oder seine Mörder hauptwahrscheinlich getroffen sein.
Ja.
Offensichtlich wurde er mit Faustschlägen ins Gesicht angegriffen. Aufgrund seiner Sehbehinderung kann man davon ausgehen, dass er den oder die Angreifer gar nicht kommen sah, beziehungsweise die Bedrohung gar nicht gespürt hat. Es sei denn natürlich, er wurde vorher verbal schon irgendwie angegangen oder beleidigt. Er ging zu Boden und am Boden liegend folgten dann Tritte auf Gesicht, Kopf, Hals und Brustbereich. Er hatte natürlich aufgrund seiner Einschränkungen wahrscheinlich keine richtigen Möglichkeiten der Gegenwehr. Also man kann davon ausgehen, dass er da, wie soll ich sagen, recht hilflos zu Tode gekommen ist in diesem frühen Morgen des 15. Dezember.
Es ist krass. Also wie gesagt, kenne ich die Geschichte. Man weiß immer wieder, weil, wie du auch schon sagtest, dass dieser Fall zum Glück immer wieder zum Andenken von Bruno Kappi durch die Medien geht, Jahr für Jahr. Und man weiß, was vorgefallen ist. Dieses Ausmaß der Grausamkeit, einen hilflosen Menschen so mir nichts, dir nichts tot zu prügeln, ist einfach unverständlich. Und wie schrecklich es sein muss, derartig ausgeliefert zu sein. Wie gesagt, es geht ja nicht nur darum, dass es ein Kräftemessen gewesen ist, zu dem man noch nicht mal irgendwie eingeladen wurde, sondern gezwungen wurde. Das darf man ja nicht vergessen. Es war ja, man weiß es nicht, aber mal davon auszugehen, dass es da keine vorher verbale Auseinandersetzung oder was gegeben hat, keine Ahnung. Fakt ist auf jeden Fall, er war zusätzlich, wie wir gesagt haben, geistig und auch, was das Sehen betrifft, eingeschränkt, sodass er eben genau diesen Sinn nicht hatte. Er hatte vielleicht auch keine Orientierung in dem Moment und wusste nicht, von wo was kommt.
Ja, also wie gesagt, seine visuelle Wahrnehmung war quasi nicht existent. Ich stelle mir das auch unheimlich schlimm vor, einfach in diesem Moment nicht zu wissen, woher da Bedrohung kommt. Ich weiß, wie gesagt, nicht. Ich kann mir vorstellen, dass er vorher beleidigt, angepöbelt wurde, sodass er sich vielleicht darauf einstellen konnte, dass eine Bedrohungssituation vorlag. Aber er wird nicht mit dieser Heftigkeit gerechnet haben.
Ja.
Wahrscheinlich war er als Mensch mit Behinderung und auch als jemand, dem man seine Behinderung auch ein Stück weit ansah, denn er trug wohl eine sehr, sehr starke Brille, natürlich aufgrund dieser Seheinschränkung. Wahrscheinlich wird er es gewöhnt gewesen sein, dass Menschen dumme Sprüche gemacht haben, dass über ihn sich lustig gemacht wurde. Aber wie gesagt, ich denke, er hat mit einem körperlichen Angriff zumindest nicht gerechnet in dieser Situation.
Und dieses Lustigmachen ist schon so schrecklich, denn nochmal, du hast gerade von diesem Normalisierungsprinzip gesprochen. Diese Einschränkung ist ja schon eine Last für sich. Und wenn man dann darüber hinaus noch beleidigt wird, gemobbt wird, weiß nicht, irgendwie verbal angegangen wird, dann ist es ja nochmal eine Klatsche, die man nochmal oben drauf bekommt.
Ja, zumal eben die Häme und der Spott nicht auf etwas abzielen, was du möglicherweise falsch gemacht hast, sondern etwas, wofür du nicht kannst. Eine Einschränkung, die ohnehin schon eine Einschränkung für dich darstellt und dein Leben schwer macht und die ja eben dir Natur gegeben wurde oder vielleicht durch einen Unfall erlangt und ja, es ist grausam tatsächlich.
Genau, und ganz im Gegenteil, statt sich jetzt zurückzuziehen, statt zu sagen, ich schließe mich zu Hause ein, partizipiere nur noch, keine Ahnung, wie an der Gesellschaft, verbringe sozusagen mein Dasein mit den Grundbedürfnissen und vielleicht ein bisschen Unterhaltung über Radio oder so, hat er versucht zu partizipieren, hat versucht, Teil des Lebens zu sein und hat eben diesen Beruf ausgeübt. Und das ist einfach total lobenswert.
Ja, ich erlebe das im tagtäglichen Kontext. In dem Wohnhaus, in dem ich arbeite, da sind auch viele Menschen mit Behinderung, die schon etwas älter sind und die manchmal auch berichten, dass sie auch in der Familie oder auch im schulischen Kontext oft ja auf diese Behinderung angesprochen wurden, dass ihnen oft Dinge nicht zugetraut wurden aufgrund ihrer Einschränkung und für die es unglaublich wichtig ist, die da sehr viel Selbstvertrauen draus beziehen, eben einer Werkstatttätigkeit nachzugehen. Oder dann teilweise wirklich auch in kleine Krisen verfallen, wenn so diese Transitionen stattfinden und man von der Werkstatttätigkeit in den Rentenstand übergeht, sodass man dann sehen muss, wie kann man die Menschen weiter sinnvoll beschäftigen, dass die sich auch gebraucht fühlen. Also tatsächlich Fragestellungen, die auch Menschen ohne Behinderungen vielleicht betreffen. Man darf halt nicht den Fehler machen, das so zu trennen, irgendwie deren Bedürfnisse anders zu sehen als unsere Leihbedürfnisse, nicht wahr?
Ja, genau, auf jeden Fall.
Ich möchte kurz noch darauf hinweisen, an der Stelle, wo Bruno Cappi zu Tode gekommen ist, da steht heute eine bronzene Statue, die ist vor einigen Jahren eingeweiht worden, die hat der Siegener Künstler Olaf Neopan Schwanke gestiftet und, also beziehungsweise gestiftet wurde sie von Studenten der Uni Siegen, wenn ich das richtig sehe, er hat sie geschaffen. Olaf Schwanke, vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff, ein Maler, Schriftsteller, Dichter, häufig im Siegener Stadtbild zu finden, so ein bisschen extravagantes Auftreten, sehr voluminöser Bart, Brille, Seitenscheitelfrisur, sehr interessanter, geistreicher und lustiger Mensch. Ich hatte früher häufiger das Vergnügen, Grüße gehen raus. Es sind schnell Verdächtige gefunden im Tod des Bruno Cappi. Die Ermittlungen konzentrieren sich relativ schnell auf zwei Skinheads, 16 und 20 Jahre alt. In diesem Fall handelt es sich um rechte Skinheads. Ich kann mich erinnern, im Zuge der 90er Jahre, als so dieses ja Problem Neonazi-Rechtsradikalismus wieder aufgekommen ist, da hat man bei rechten Menschen eigentlich immer von Skinheads gesprochen. Das ist natürlich falsch. Mhm. Diese Skinhead-Bewegung ist eine Jugendbewegung aus der englischen Arbeiterschaft. Mhm. Und die sind nicht unbedingt politisch. Es gibt viele linke Skinheads, es gibt viele unpolitische Skinheads, die einfach sich vereinen unter diesem Banner der Arbeiterschaft, also der Zugehörigkeit der Arbeiterschaft. Aber es gab eben gerade in den 90ern auch in Deutschland viele rechte Skinheads, die dieses Auftreten für sich proklamiert haben. Glatze, Springerstiefel, martialisches Auftreten. Ne? Mhm. Also auch schon so ein bisschen kerniger Auftreten.
Ja, und man kennt das Bild, ne? Also es ist ein klassisches Bild, dass man, also tatsächlich, wenn man in den 90ern irgendwie groß wurde, sehr schnell eben auch mit dieser rechtsradikalen Ecke verbunden hat. Das war, wie du es gerade schon gesagt hast, Springerstiefel, häufig mit weißen Schnürsenkeln.
Ja.
Es gab dann diese Tarnfarbenhosen, Bomberjacken in Schwarz oder Grün sehr häufig. Das ist so ein klassisches Bild, das man vor Kopf hat. Und dann eben natürlich die bekannte Glatze, die dann irgendwie auch sehr signifikant für dieses Erscheinungsbild ist.
Ja, absolut. Kurzer persönlicher Einschub an dieser Stelle, bevor wir weiterreden. Egal ob rechts, links, Mitte, was auch immer, wer irgendwie einen nahezu blinden, geistig behinderten Menschen tottritt, der ist auf jeden Fall ein feiges Schwein, egal aus welcher politischen Ecke er kommt. Und das hat auch nichts mit dem Maskulinitätsbild zu tun, das in vielen Kreisen gerne irgendwie proklamiert wird, das ist einfach nur feige und räudig. Aber egal, ich will jetzt nicht zu emotional werden. Das nimmt mich wirklich ganz schön mit, dieses Thema, weil eben, wie gesagt, das auch so meinen Arbeitsalltag berührt. Mhm. Und weil ich auch immer wieder merke, wenn ich mit Klienten von mir unterwegs bin, dass die komisch angeguckt werden, dass die auch teilweise beleidigt werden in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Eisdielen, sonst irgendwo, dass ich komisch angeguckt werde, weil ich mit denen unterwegs bin.
Das ist so krass. Aber warum, wie werden die denn beleidigt? Und warum, also warum, versteht man ohnehin nicht. Aber was sind das für Beleidigungen? Also ich verstehe nicht, wie man auf die Idee kommen kann, jemanden zu beleidigen wegen einer Behinderung.
Ja, ich bekomme das dann oft nicht mit. Bestes Beispiel war, dass ich neulich mit einem Bewohner Eis essen wollte. Neulich ist gut, letztes Jahr im Sommer, es ist schon etwas länger her.
Wir hatten einen langen Winter.
Und ihn gebeten habe, schon mal an einem Tisch Platz zu nehmen und dann rein in diese Eisdiele gegangen bin, um darauf hinzuweisen, dass wir da sitzen und man irgendwie einen Kellner rausschicken möge. Und am Nachbartisch saßen halt irgendwie ein paar Jugendliche und als ich wiederkam, wollte er dann auf einmal gehen. Und ich habe halt gemerkt, dass es an denen lag, weil die auch so gefeixt und rumgegeiert haben. Aber er wollte mir nicht sagen, was passiert ist. Und ja, ist dann einfach nur schnell wieder, hat sich schnell wieder zurückgezogen in sein Schneckenhaus.
Oh Leute, da werde ich auch stinksauer und wütend, wenn ich sowas höre. Denn ich finde, es ist so unfassbar unfair. Und also ich meine, Menschen neigen ja sowieso dazu, wenn sie mit ihren Peergroups unterwegs sind, über Schwächere herzuziehen. Das machen Menschen häufig auch untereinander. Man kennt das, man macht mal einen Joke übereinander, wie auch immer, einfach nur der Unterhaltung willen oder so. Aber ich finde, in dem Moment, wenn man halt sieht, dass dort ist, jemand ist, der offensichtlich schwächer ist, der nichts dafür kann und der darüber hinaus keine Möglichkeit hat, sich wirklich zu verteidigen, finde ich, sollte der erste Groschen fallen. Und der zweite Groschen sollte dann fallen, wenn man mal ganz kurz darüber nachdenkt, wie man sich selbst dabei fühlen würde und wie einfach nur gemein das ist, dass man derartig ausgegrenzt und beleidigt wird. Weil das einfach niemand auf der Welt würde es schön finden, einmal quasi den Platz zu tauschen und so angegangen zu werden.
Interessanterweise passiert das teilweise auch unter Menschen mit Behinderung. Also ich habe es auch schon mitbekommen, dass da Leute sich über andere gestellt haben, weil ihre Behinderung weniger stark ausgeprägt ist. Ich glaube, das ist aber tatsächlich Spiegeln von dem gesellschaftlichen Umgang, den man gewöhnt ist. Das ist, glaube ich, kein natürlicher Reflex, quasi nach unten zu treten und sich über Schwächere zu stellen, sondern einfach dieses Gefühl, ich bin oft benachteiligt worden, ich bin oft dafür ausgelacht worden, jetzt kann ich das auch mal tun. Aber das ist jetzt ein ganz, ganz krasser Exkurs, den wir hier gefahren sind, weit weg vom Fall Bruno Kappi. Hm. Wie gesagt, es werden schnell diese beiden Verdächtigen herauskristallisiert. Rechte Skinheads, 16 und 20 Jahre alt. Ich möchte mich übrigens kurz entschuldigen. Ich habe gemerkt, dass ich eben bei der Schilderung des Falls vielleicht etwas weniger gut gesprochen habe als sonst, weil ich wirklich sehr emotional war und das mir vielleicht so ein bisschen schwer gefallen ist, darüber zu sprechen. Ich weiß gar nicht, warum, ich kenne das nicht. Andere Fälle, die wir schon besprochen haben, die an sich wesentlich grauenhafter waren, haben mich nicht so mitgenommen, aber dieser hier macht mich irgendwie, ja, der nimmt mich mit.
Du hast es gut begründet und unabhängig von deiner persönlichen Situation, die du jetzt beruflich hast, mit behinderten Menschen, ist es etwas, was total schwer zu verstehen, was überhaupt nicht zu verstehen ist, was auch bei jedem, glaube ich, da draußen Wut und Unverständnis auslöst. Und es fällt mir auch schwer, darüber zu sprechen, weil es einfach so, ja, wie schon gesagt, so unverständlich ist, so grausam ist.
Diese beiden Leute jedenfalls geraten nicht einfach so in den Fokus der Ermittlungen, sondern sie sind nachweislich zur Tatzeit am Tatort unterwegs. Sie sind auf dem Heimweg von einer Party in ihrem Freundeskreis, deren Ideologie passt natürlich ins Bild. Ja, also das ist ja, rechte Ideologie sieht ja Menschen mit Behinderung als lebensunwert an, sodass das auch irgendwie passen würde, so jemanden dann anzugehen aus heiterem Himmel. Beide sind auch polizeilich vorbelastet, ja, einschlägig bekannt, das wollte ich sagen. Und letzten Endes passt das Spurenbild, also das Verletzungsbild aufgrund der Tritte am Boden eben auch zu dem bevorzugten Schuhwerk dieser jungen Herrschaften, sodass man die also deswegen ins Auge fasst. Man einfach auch sagt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass da um 5 Uhr morgens random noch jemand anders vorbeikommt, der schwere Stiefel trägt und einfach einen Menschen mit Behinderung angreift.
Ja.
Letztlich ist Bruno Kappi dann infolge seiner Verletzungen, eben dieser massiven Gewalt am Boden liegend, an seinem eigenen Blut erstickt. Also auch ein maximal grausamer Tod, wenn man das mal so auf sich wirken lässt.
Komplett schlimm.
Die Tat löst Bestürzung und Schock in Siegen aus. Die Tat an sich natürlich, die Brutalität der Tat. Und sie entfacht eben auch eine Debatte über Jugendgewalt, auch eine Debatte über rechte Gewalt. Die wurde ja in den 90er Jahren sehr zaghaft geführt. Das Phänomen kam vermehrt wieder auf, auch gerade nach der Wende. Es gab dann auch viele Flüchtlinge vom Balkan und man spürte einfach, dass es dieses Problem gibt, aber es wurde auch sehr totgeschwiegen teilweise. Es wurde im Zuge vieler Straftaten ja sehr zaghaft darüber berichtet. Es stellt sich dann eben die Frage, wurde Bruno Kapi einfach ein Opfer einer bestimmten Ideologie? Es gibt dann daraufhin auch Dokumentationen und Umfragen aus dieser Zeit, die sich der Frage widmen, welches Bild von Menschen mit Behinderung ist in unserer Gesellschaft eigentlich vorherrschend? Wie werden diese Menschen gesehen? Und es gibt eine Dokumentation, wo eine Reporterin, eine Frau offensichtlich auch mit Behinderung, eine Dame im Rollstuhl, in Fußgängerzonen junge Männer befragt. Und da ist mir ein Ausschnitt extrem im Kopf geblieben in diesem Kontext. Da wird ein junger Mann befragt, der auch von sich sagt, dass er so ein bisschen rechten Hintergrund hat. Deswegen wird er, glaube ich, befragt. Und er sagt, schwer geistig Behinderte wissen gar nicht, dass sie leben. Also er spricht denen quasi ab, dass sie eine Wahrnehmung vom Leben, von der eigenen Existenz haben. Und dann macht es natürlich auch diesen Schritt leicht, so jemanden zu töten, weil er ja sowieso der eigenen Existenz nicht gewahr ist. Entmenschlichung hatten wir schon sehr oft drüber gesprochen. Im Folgenden führt der junge Mann aus, dass es quasi keinen Unterschied gibt zwischen dem Töten eines Menschen mit Behinderung oder dem Töten eines Frosches, was ja viele Kinder machen, indem sie ihn beispielsweise aufblasen.
Also, ich hoffe, dass dieser junge Mann sich das später nochmal angesehen hat und sich am liebsten seinem früheren Ich eine Nackenklatsche geben wollte, weil ganz ehrlich, wie kommt man auf so eine Aussage? Welche Weisheit, mit welchen Löffeln musste er denn gefüttert haben, um sowas zu denken? Wie kann er so arrogant sein, zu behaupten, zu wissen, was Menschen, andere Menschen, ob jetzt gesund oder behindert, denken oder fühlen? Woher will er überhaupt wissen, wie ein Frosch fühlt? Und ganz ehrlich, die Sache mit dem Frosch ist auch total krank.
Ja, als junger Mensch sagt man ja schon mal viel Scheiße, die man dann später bereut. Und das ist auf jeden Fall ein ganz großer Haufen Scheiße. Ich hoffe, das bereut er in der Tat. Wie gesagt, man muss sich nochmal vergegenwärtigen, dieses Interview wird gefilmt und er führt es mit einer Person, die offenkundig auch eine Behinderung hat. Ne? Also jetzt keine geistige Natur, sondern die halt offensichtlich im Rollstuhl sitzt. Ich weiß nicht, ob sie kontergan geschädigt war, das würde in den zeitlichen Kontext passen.
Ja.
Auf die Frage, was er denn mit Menschen mit Behinderungen machen wollen würde, sagt er, was ich mit denen machen möchte, kann ich jetzt hier nicht sagen. Also es geht auf jeden Fall auch in so eine Richtung, die ja wahrscheinlich der Täter entspricht.
Ja, das geht jetzt also unabhängig von diesem übergeordneten Thema Jugendgewalt und also allgemeines Phänomen der Jugendgewalt Anfang der 90er geht es jetzt in diese Richtung der Gesinnung der möglichen Täter eben aus dem Nazi-Umfeld.
Ja, wo einfach auch Menschen mit Behinderungen in großem Stile ja wie queere Menschen, keine Ahnung, Staatsfeinde, Verräter, Kommunisten, Juden, allesamt ja in Konzentrationslagern einfach gefoltert und ermordet wurde. Und so ging es eben auch Menschen mit Behinderung, Euthanasie nannte man das Ganze, Sterbehilfe, salopp gesagt. Ein grausamer Überbegriff, der eben auch dafür gesorgt hat, dass es demografisch bei Menschen mit Behinderung so eine Delle gibt, dass einfach so ganz alte Menschen mit Behinderung kaum existent sind und das dann irgendwann nur nach dem Krieg danach gekommen ist, ne, als es dann irgendwie ja normalisiert wurde und man diese Menschen mit anderen Augen gesehen hat. Die wurden allerdings auch bis in die, ich glaube, 70er Jahre oder 80er sogar noch zwangssterilisiert. Das auch mal am Rande zum Thema Normalisierungsprinzip und Rechte von Menschen mit Behinderungen. Ne? Also Eingriffe in deren Rechte hat man noch sehr, sehr lange auch in der Bundesrepublik genommen. Also ja.
Unfassbar. Also diese Arroganz des der Verantwortlichen ist für mich auch an dieser Stelle nicht wirklich nachvollziehbar, denn nochmal, es sind Menschen, es sind Lebewesen mit Gefühlen und Gedanken und wie man sich darüber stellen kann, um zu sagen, darüber hinweg versetzen kann, um zu sagen, hey, keine Ahnung, ich entscheide jetzt für dich dieses und jenes, das ist doch mir absolut, es ist für mich nicht verständlich, denn das Grundgesetz, Paragraph sagt, die Menschenwürde ist unantastbar.
Ja, aber wenn du diese Menschen halt in deiner Ideologie, in deinem Kopf entmenschlichst, dann spielt eben auch diese Menschenwürde keine Rolle, weil es halt für dich dann keine Menschen sind.
Genau. Und diese Kausalkette ist einfach nur maximal menschenverachtend und grausam.
Maximal ekelhaft, ja. Was mich immer ärgert, ist, wenn in medialer Berichterstattung oder im gesellschaftlichen, weiß ich nicht, Dialog so getan wird, als ob Menschen mit Behinderung so eine homogene Masse sind, für, was für einen gilt, gilt für alle. Und wenn man halt über deren Rechte spricht, dann ist das für alle gut oder für alle schlecht, irgendwelche Entscheidungen, die man trifft. Ne? Ich, in dem Wohnhaus, in dem ich arbeite, sind 22 Bewohner und das sind 22 komplett unterschiedliche Persönlichkeiten, so wie es eben auch in einem anderen Wohnhaus mit 22 Bewohnern wäre. Ne?
Ja.
Und das muss einfach in die Köpfe der Menschen, wenn man darüber spricht und über Rechte, Pflichten, was weiß ich was, Integration, Inklusion, all diese Themen spricht, dass man da wirklich über einzelne Menschen spricht und nicht über eine homogene Masse, für die eine Richtung das einzig Richtige ist.
Ja, vollkommen richtiger Punkt und das hast du wirklich sehr treffend zusammengefasst.
Die beiden Verdächtigen werden jedenfalls vor Gericht gestellt, es wird Anklage erhoben. Die Anklage oder beziehungsweise die Gerichtsverhandlung läuft ganze 12 Tage. Es wird von Beobachtern dieser Verhandlung berichtet, dass die Angeklagten jeweils mit Applaus begrüßt wurden von Teilen ihres Freundeskreises, die halt in diese öffentlichen Gerichtsverhandlungen eben gekommen sind, um zuzusehen. Wir hatten da in der letzten Folge drüber gesprochen, dass Gerichtsverhandlungen am Landgericht eben öffentlich sind. Mhm. Das wurde offensichtlich von dem Freundeskreis / der rechten Szene in Siegen damals genutzt, um diese beiden Angeklagten eben vor Gericht auch lautstark zu unterstützen.
Ja.
Die Verhandlung erweist sich als äußerst problematisch. Die Angeklagten sind zwar, wie gesagt, einschlägig bekannt, nachweislich gewaltbereit, aber vielmehr kristallisiert sich da erstmal trennscharf nicht raus. Man weiß über zumindest einen, dass er durch Freunde in die rechte Szene gerutscht ist, sich da endlich verstanden gefühlt hat, so eine Bruderschaft gefunden hat und auch in dieser Bruderschaft, diesem martialischen Auftreten und auch dem gemeinsamen Trinken da irgendwie so eine Heimat gefunden hat, die er vorher nicht hatte. Und ich glaube, das zieht tatsächlich viele Menschen in solche Kreise. Ich glaube nicht,
dass... War das der Jüngere oder der Ältere?
Der Jüngere.
Ich habe es vermutet. Entschuldige, dass ich dich
gerade unterbrochen habe. Kein Problem. Ich glaube tatsächlich, dass es immer auch in solchen extremen Kreisen, also rechtsradikal, da sprechen wir wirklich von einer extremen Weltansicht. Ich glaube, es gibt da immer eine Zahl von Mitläufern, die diese Ideologie gar nicht unbedingt teilen, aber sie dann so nachplappern, weil sie einfach dieses Gesamte erstrebenswert finden, weil sie dieses Verstandensein, diese Bruderschaft, diesen Freundeskreis gut finden und diese Ideologie kommt eben Hand in Hand damit, die gehört eben dazu, wenn man da verstanden sein und integriert sein möchte. Ich glaube, das ist auch oft so ein Teufelskreis, ne? Dass Leute, die so ja irgendwo am Rand der Gesellschaft stehen, sich nirgendwo verstanden fühlen, dann oft in solche Kreise rutschen und dann eben auch diese Ideologie dann für sich aufsaugen.
Ja, ich glaube grundsätzlich, dass jede Gruppierung eben genau dieses soziale Bedürfnis irgendwie befriedigt. Der Mensch ist nun mal ein Rudeltier und möchte irgendwie auch sozial eingebunden sein. Man spricht ja auch von sozialer Armut, wenn man einen nur kleinen Freundeskreis oder vielleicht gar keinen Freundeskreis hat. Bourdieu spricht vom sozialen Kapital, wenn man zum Beispiel sehr viel davon hat. Und ich glaube, dass, wie du schon sagst, es grundsätzlich, ja, wie soll man sagen, wenn man sich am Rande der Gesellschaft befindet oder gar grundsätzlich vielleicht mit der Gesellschaft nicht zurechtkommt, man erstmal empfänglich ist für extreme Gruppen jeglicher Couleur, würde ich jetzt mal so sagen. Ich glaube, das Grundbedürfnis, sich einer Gruppe anzuschließen, hast du bei jedem Menschen, ob es jetzt der Fußballverein ist, ob es ein Schützenverein ist oder was auch immer.
Ja, dass wir soziale Wesen sind, das sieht man alleine schon daran, dass soziale Deprivation, also das Vorenthalten sozialer Reize, tatsächlich auch zu irgendwelchen Geistesstörungen führen kann. Das ist wissenschaftlich belegt. Also es gibt Leute, die können unglaublich gut komplett isoliert und alleine sein. Das sind aber wirklich, das ist ein ganz, ganz geringer Prozentsatz. Die meisten von uns brauchen irgendeine Form von sozialem Input. Und wenn der nicht vorliegt, in welcher Form auch immer, dann ja, rasten wir sprichwörtlich aus. Ne?
Oder wir verkümmern innerlich.
Ne, das führt dazu, dass wir tatsächlich bis zum Entwickeln von Halluzinationen gehen.
Ach.
Ja, also dass wir in eine Form der halluzinatorischen Schizophrenie gehen, einfach um uns diesen Reiz, diesen Input, den wir nicht bekommen, selber zu schaffen. Das Gehirn schafft den dann selbst.
Interessanter Punkt. Ist das vielleicht auch der Grund, warum manche Leute Selbstgespräche führen? Also ich finde, man sieht häufig, hat man das Gefühl bei, ja, vielleicht auch alleinstehenden älteren Personen, dass die irgendwann so einen Hang zu Selbstgesprächen in verschiedenen Lebenssituationen entwickeln. Kann man auch nicht pauschal sagen, aber habe ich zumindest schon beobachtet. Und das würde jetzt an dieser Stelle ganz gut passen.
Ja, ich denke, dass das eine Rolle spielt. Das wird nicht die Allgemeinlösung für all diese Fälle sein, aber ich denke, dass das in vielen Fällen eine Rolle spielt, ja, dass so soziale Vereinsamung dann dazu führt, dass man eben, ja, wie gesagt, sich den Reiz selber schafft.
Ja. Nochmal ganz kurz zu dem Fall zurück. Du hast gesagt, 12 Tage Gerichtsverhandlung. Ist das eher viel oder ist das so ein Durchschnitt, der normal ist?
Nee, das ist eher kurz, vor allem für so ein Verbrechen, über das wir hier sprechen. Aber das liegt natürlich auch daran, dass es einfach super wenig Fakten gibt. Es gibt keine Zeugenaussagen, es gibt keine Zeugen, die man laden könnte, die man hören könnte. Es gibt im Prinzip auch keine Beweise. Das Ganze ist ein Indizienprozess. Man baut das ja darauf auf, dass die beiden nachweislich zur Tatzeit am Tatort waren oder zumindest in der Nähe.
Ja.
Dass sie nachweislich gewaltbereit waren und dass sie Schuhe tragen, die halt zur Tat passen. Also das möchte ich auch an dieser Stelle mal definitiv erwähnen. Ich kann nicht sagen, ob die schuldig oder unschuldig waren. Ich habe jetzt ja auch da gar keine Tendenz tatsächlich. Ja. Und das sind Leute, aufgrund deren Charakterbeschreibung ich mir vorstellen kann, dass das passiert ist, aber ich kenne die nicht. Deswegen möchte ich hier keine Aussage treffen oder niemanden irgendwie verdächtigen oder vorverurteilen. Der Prozess ist tatsächlich dann auch mit 2 Freisprüchen zu Ende gegangen, aufgrund eben dieser ja doch nicht vorhandenen Faktenlage. Es gab Aussagen, die wieder zurückgenommen wurden. Das liegt natürlich auch daran, dass die rechte Szene ja auch so eine inhärente Bedrohungslage darstellt. Also, dass du vielleicht als Zeuge auch Schiss haben musst, dass du die Fresse poliert bekommst, mal salopp gesagt, wenn du gegen jemanden aussagst, gerade in einem Verbrechen von so einer Tragweite. Wir reden ja nicht von einem Ladendiebstahl. Es gab ein falsches Geständnis, was irgendwie widerrufen wurde. Es wird Beugehaft verhängt gegen irgendeinen Zeugen, der seine Aussage zurückgenommen hat. Also das ist dann so, wenn du eine Aussage machst und die zurücknimmst, aber die Polizei oder die Staatsanwaltschaft haben das Gefühl, dass du Informationen hast, die du zurückhältst, die aber zur Aufklärung des Falles relevant sind, dann kannst du in Beugehaft genommen werden, also um dich da zu bewegen, auszusagen, ja, aus Angst vor der Haft, weil du nicht inhaftiert sein möchtest. Aber wenn du möglicherweise Angst um deine Gesundheit oder dein Leben hast, dann ist dir halt auch egal, ob du mal ein bisschen in Beugehaft sitzt. Ne?
Naja, klar.
Es gibt halt, wie gesagt, keine konkreten Beweise. Es gibt teilweise Aussagen, die unglaubwürdig sind, was aber sowohl die Belastung als auch die Entlastung der Täter angeht. Das gleicht sich irgendwie aus. Tja, und so steht am Ende der Freispruch aus Mangel an Beweisen. In dubio pro reo, das haben wir...
Genau, im Zweifel für den Angeklagten.
Genau, das haben wir im Podcast-Kontext auch schon häufiger anders erlebt, dass Leute verurteilt wurden, ohne das wirkliche Vorliegen von Beweisen aufgrund einer sehr dünnen Indizienlage, eben kein in dubio pro reo. In diesem Fall ist es so, der Richter stellt allerdings ausdrücklich fest, dass er beiden die Tat durchaus zutraut. Also er hat auf jeden Fall auch in diesen 12 Tagen Verhandlung und Vernehmung offensichtlich den Eindruck gewonnen, dass das Menschen sind, denen sowas zuzutrauen ist.
Okay. Ja, wow. Ich sag mal so, dieser Beifall der Zuschauer spricht Bände. Nichtsdestotrotz muss man natürlich auch ganz fair sagen, dass eine reine politische Gesinnung und auch so ein Kleidungsstil an der Stelle nicht eindeutig genug sind, um da jetzt irgendwie Beweis herauszuarbeiten. Was ich mich allerdings frage ist, du hast eben von diesen Springerstiefeln und sowas erzählt und von diesen Verletzungen. Gab es damals schon sowas wie irgendwie einen DNA-Abgleich? Also hätte man nicht, oder haben sie vielleicht auch die Ermittlungsbehörden mal diese Stiefel unter die Lupe genommen, um zu gucken, ob es da noch irgendwelche Blutrückstände oder sowas gibt?
Ja, also vorab, wie du schon gesagt hast, dass jemand eine politische Gesinnung bevorzugt, die man selber nicht teilt, heißt eben nicht, dass der schuldig oder unschuldig ist. Das ist ganz, ganz klar. Ne? Und auch wenn die rechte Gesinnung eine ist, die ich unerträglich finde, müssen wir trotzdem gucken, was für Fakten und Beweise vorliegen, und wenn da keine sind, dann sind da keine. Punkt. DNA-Analyse gab es natürlich auch schon Anfang der 90er Jahre, die war aber bei weitem noch nicht so ausgeprägt oder nicht so fähig, wie sie es heute ist. Man brauchte viel größere Mengen von Blut für Abgleiche, als man die heute braucht. Beispielsweise, man konnte auch beispielsweise nur Blutgruppen bestimmen. Heute kann man ja sagen, der Spurenlasser war männlich-weiblich, man kann die Herkunft bestimmen, man kann sogar optische Merkmale bestimmen, wenn man das denn möchte. Damals konnte man das im Endeffekt nicht, und ich weiß es nicht, es wurde dazu nichts berichtet. Es kann natürlich auch sein, dass die Stiefel gereinigt wurden, die beiden wurden ja auch nicht unmittelbar nach der Tat verhaftet, sondern einige Zeit später, oder dass da einfach keine Spuren waren, weil beide unschuldig waren. Das ist eine reelle Möglichkeit.
Ja, klar. Nein, keine Frage. Aber es hätte ja auch sein können, dass am Leichnam von Bruno Cappi noch irgendwelche DNA-Spuren auch gefunden wurden. Auch da, klar, Anfang der 90er hatte man vielleicht nicht danach gesucht. Ich könnte mir vorstellen, dass heutzutage sowas dann durchaus auch noch untersucht werden würde.
Ja klar, heutzutage könnte man sehr viel mehr auslesen. Man würde vielleicht die Sohlen der Stiefel untersuchen und gucken, ob man Teile der Sohlenmuster irgendwo an der Leiche findet in diesen Trittspuren. Man würde wahrscheinlich die Leiche von Bruno Cappi in Hinsicht untersuchen auf, weiß ich nicht, Hautschuppen, die man von den Tätern vielleicht finden könnte, durch die Schläge, durch irgendwelche körperliche Interaktion. Das alles hat damals nicht stattgefunden.
Es gibt es irgendwelche Alternativen, Möglichkeiten, irgendwas, was jetzt irgendwie durch die Medien gegangen sein könnte, was sonst hätte passieren können? Also wir sind uns ja einmal einig, dass die Uhrzeit sehr früh ist. Also ich sag mal, nicht alle Berufstätigen sind dann schon unterwegs. Ich glaube, gerade am Weidenauer Bahnhof ist die Hochphase wahrscheinlich irgendwie kurz vor der Schulzeit, weil einfach sehr viele Schüler da auch hergehen oder vielleicht auch aus dem Einzelhandel, der vor Ort irgendwie ansässig ist. Das ist ja dann noch ein Stückchen später, so gegen 9 oder wann die Geschäfte aufmachen. Aber vorher um 5 Uhr morgens ist dort wahrscheinlich eher wenig los.
Ja, es gibt keine Alternativtheorie. Es ist natürlich auch schwer vorstellbar. Wie gesagt, ich habe eben gesagt, dass die beiden nicht zwingend die Täter sein müssen. Es ist natürlich auch ein sehr unwahrscheinliches und schwer vorstellbares Szenario, dass in diesem doch sehr eng eingegrenzten Zeitfenster jemand anderes unterwegs war, der, warum auch immer, einen Hass gegen Menschen mit Behinderungen oder vielleicht gegen Bruno Cappi persönlich gehegt hat und aber auch zu einer solch extremen Gewalt bereit war. Ne? Also ja. Daher macht das diese beiden Verdächtigen schon zu wahrscheinlichen Tätern. Mhm. Aber wie gesagt, wir wissen nicht, was es vielleicht für eine andere Motivlage geben könnte für andere Leute. In der Öffentlichkeit ist eigentlich klar, dass es ein Mord durch die rechte Szene war. Gerade die linke Szene in Siegen proklamiert das ja auch jedes Jahr. Es wird immer wieder an den Tod von Bruno Cappi erinnert und es wird auch immer als ein Mord aus der rechten Szene heraus beschrieben.
Ja.
Wobei man, wie gesagt, ganz klar sagen muss, ja, es gibt Hinweise darauf, das ist auch nicht ganz unwahrscheinlich, aber der endgültige Beweis steht eben aus.
Das würde ich tatsächlich auch so sehen. Obwohl es ja scheinbar die einzigen Verdächtigen sind, die dort irgendwie zu diesem Zeitpunkt unterwegs gewesen sind. Kann man denn anhand der Verletzungen, vielleicht weißt du das, herausfinden, ob es auch mehr als einen Täter gegeben hat? Das wäre ja schon mal ein relevanter Hinweis.
Ja, das hat man offensichtlich auch nicht getan. Ich weiß nicht, inwieweit das damals kriminaltechnisch möglich gewesen wäre. Heute könnte man auch da wahrscheinlich anhand der Stiefelmuster sagen, das sind 2 gewesen oder so. Aber auch da muss man halt sagen, dass in einer relativ kurzen Zeit, er ist wohl relativ kurz nach der Tat gefunden worden, ein derart hohes Maß an Gewalt aufgebracht wurde, dass es einfach auch für 2 Leute spricht. Ja, wie gesagt, ich weiß es nicht. Andere Verdächtige wurden nicht präsentiert, aber auch das hatten wir in anderen Fällen, dass das Problem daran lag, dass die Polizei sich sehr schnell auf ein oder mehrere Verdächtige eingeschossen hat und deswegen nicht in andere Richtungen ermittelt wurde. Also auch hier, das Fehlen von weiteren Verdächtigen muss nicht unbedingt heißen, dass es keine gegeben hat, sondern dass die Polizei vielleicht auch, nachdem man diese beiden jungen Leute hatte, nur noch sehr einseitig ermittelt hat. Das, wie gesagt, soll jetzt gar nicht heißen, dass ich die per se für unschuldig halte, aber wir wissen eben nicht, welche Möglichkeiten es darüber hinaus gegeben hätte.
Nee, ach, ich meine, unser Ansatz ist ja immer hier sehr rational und auch humanistisch. Ne? Von daher gucken wir auch, dass wir uns an den Fakten orientieren und nicht jetzt irgendwie versuchen, das hier eine Stimmung zu lenken oder so. Faktisch gesehen scheinen die ja hier auch verständlicherweise im Visier der Ermittlungen gewesen zu sein. Weiß man denn was über deren Heimwege von dieser Party? Also ist das jetzt irgendwie, sind die dann, haben die in Weidenau auch gewohnt? War das jetzt der normale Weg nach Hause oder wie ist es damit?
Wo genau die hin mussten, weiß ich nicht, aber das ist genau der Heimweg, den sie nehmen mussten. Also man kann relativ sicher davon ausgehen, dass sie dort hergekommen sein müssen. Und das ist natürlich auch dann wieder so eine Sache, wenn klar ist, dass du etwa im Tatfenster dort entlang gekommen bist, wenn du nicht der Täter bist, dann hast du doch höchstwahrscheinlich zumindest irgendwas mitbekommen. Gerade so eine Tat läuft nicht geräuschlos ab.
Ja.
Und wenn du dann dich nicht als Zeuge präsentierst, dann bist du eben nochmal Verdächtiger, ne?
Ja, das hätte ich jetzt nämlich auch gesagt. Was für einen Wochentag hatten wir da?
Gute Frage, Daniel. Ich glaube, es war ein Montag.
Okay, gut. Also dann war es in der Woche und jetzt auch nicht irgendwie so ein typisches Partyvolk am Wochenende. Ich habe ja eben noch über die Berufstätigen und Schüler und so gesprochen. Das heißt also auch eher untypisch eigentlich für Partygäste innerhalb der Woche.
Aber ich bin jetzt da auch wirklich überfragt. Ich habe das Datum mir rausgesucht. Der Wochentag erschien mir unerheblich. Du erwischst mich manchmal mit solchen Fragen.
Touché.
Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, in was für sozialen Milieus die Leute unterwegs waren. Wenn du vielleicht irgendwie nichts zu tun hast, dann ist auch egal, ob du sonntags feierst oder freitags, ne?
Ja, naja, worauf ich hinaus wollte, du hast recht, ne? Also worauf ich hinaus wollte, ist dieser Punkt, den du gerade zuletzt hattest, dass man ja im Prinzip dann, wenn man jetzt kein Tatverdächtiger ist, vielleicht Zeuge sein kann, weil man etwas gehört haben könnte. Und deswegen, ich wollte quasi auf den Gedanken hinaus, ob nicht vielleicht noch andere Leute unterwegs gewesen sein könnten.
Nee, daher wie gesagt auch die Abwesenheit von irgendwie Augen- oder Ohrenzeugen.
Ja.
Tja, alles in allem ein Fall, ja, wie gesagt, der mich irgendwie im Vorfeld schon sehr mitgenommen hat, der mich aber auch jetzt im Laufe der Aufnahme, wie ich sagen muss, mehr mitgenommen hat, als ich es im Vorfeld gedacht hätte. Also ich habe das wirklich gemerkt, gerade am Anfang, dass ich doch sehr emotional war. Hm. Und ich habe dir angemerkt, dass der auch an dir nicht spurlos vorübergegangen ist. Ne? Ich finde das halt auch einfach tragisch, wenn jemand, der ja ohnehin schon in Anführungsstrichen nicht zu einem normalen, in dicken Anführungsstrichen, Leben in der Lage war, dann auch noch so das Leben verlassen muss.
Für die, die uns vielleicht schon länger hören und auch vielleicht fern von Radio Siegen schon mal gehört haben, die wissen ja vielleicht auch, dass ich grundsätzlich immer sehr entsetzt bin von roher Gewalt und grundsätzlich ein sehr pazifistisches Weltbild habe. Es nimmt mich immer mit, wenn ich sowas höre. Und ich finde es so, wie soll ich sagen, so unfair und so schrecklich. Ich kann das nur sehr schlecht ertragen, das klingt komisch, wenn man das von einem True Crime Podcaster vielleicht hört, aber tatsächlich ist es für mich immer heftig, sowas zu hören. Jede Form von roher Gewalt. Und umso mehr in so einer Situation, wenn man sich das vor Augen führt, es war Dezember, ne? Genau, es war Mitte Dezember, es war die kalte Jahreszeit, es war stockduster da draußen, es war eine Person, die einfach nur versucht hat, am Leben teilzunehmen, niemandem was Böses wollte, einfach nur zur Arbeit gehen, den Job machen und vielleicht auch Ideen hatte. Wir alle kennen das, wir sind auf dem Weg zur Arbeit, ob wir fahren, ob wir laufen oder wir spazieren sonst wohin. Unsere Gedanken kreisen sich um irgendwelche Situationen, was mache ich später, was esse ich heute, wie war das gestern? Ihr kennt das alle. Und in diesem Moment so gewalttätig herausgerissen zu werden aus dem Leben und dann noch gleichzeitig so hilflos zu sein, nicht mal zu wissen, von wo was kommt, ich finde das unfassbar schrecklich.
Ja, dazu muss man sagen, es war die Vorweihnachtszeit und da erfüllt ja dann doch eigentlich auch immer so ein Friede die Menschen. Also ich merke das auch bei mir, das ist zwar total kitschig und klischeebeladen, aber so in diesem Mitte Dezember, da gehe ich immer mit einem ganz anderen Gefühl durch die Welt und da fühle ich mich irgendwie glücklich und ja, friedlich, ne? Und da passt dann eben diese Grausamkeit. Vielleicht ging es ihm ja genauso. Vielleicht hat er sich auf die Weihnachtszeit gefreut. Vielleicht gab es auch da Pläne und er wird dann da so rapide aus dem Leben gerissen. Und ich muss auch einfach sagen, ich weiß nicht, wie gesagt, ob es ein Mord aus den rechten Kreisen war. Aber immer dann, wenn man einer Ideologie anhängt oder auch einer Religion, die komplette Gruppen von Menschen, Volksgruppen, Menschen mit bestimmter Herkunft, Menschen mit bestimmter Sexualität, Menschen mit bestimmten Einschränkungen, einfach gesamte Menschengruppen über einen Kamm schert und zu Feinden macht, dann sollte man seine eigene Ideologie definitiv überdenken.
Und man sollte sich auch vielleicht die Frage stellen, ob es nicht andere Wege gibt, einen Hilferuf zu äußern, um zu sagen, ich komme jetzt irgendwie nicht klar, fühle mich nicht abgeholt von der Gesellschaft. Vielleicht findet man die Gesellschaft ja auch irgendwie doof. Kann ja auch sein. Aber dann sollte man sich überlegen, ob diese Wege, die man einschlagen möchte, nicht irgendwie doch human sind und irgendwie was Positives, ein positives Leitbild verfolgen. Da ich mich jetzt gerade beruflich damit so ein bisschen auseinandersetze, Fabian, weißt du, wie so die Kriminalitätsrate im Bereich der Jugendgewalt sich entwickelt hat in den letzten Jahrzehnten?
Ich habe jetzt explizit keine Statistiken vor Augen, aber ich meine tatsächlich neulich mal gelesen zu haben, also in den 90ern gab es einen Peak und dann ging sie zurück, aber ich meine, dass sie aktuell wieder steigend ist. Also wir leben quasi in immer sichereren Zeiten, so die gesamte Kriminalität, gut Einbruchskriminalität und so, das bleibt ungefähr so auf einem Niveau, also so Eigentumsdelikte, Morde sind seit den 90ern fallend, pendeln sich auch auf einem ähnlichen Niveau ein. Da gibt es zwar immer wieder mal Ausreißer, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, durch beispielsweise den Germanwings-Piloten, der ein ganzes Flugzeug zum Verunglücken gebracht hat. Das hat natürlich die Statistik extrem nach oben getrieben. Oder diesen Pfleger, der 100 Patienten getötet hat.
Ja.
Aber wir bewegen uns eigentlich in Zeiten, die deutlich sicherer sind als noch vor 40, 50, 60 Jahren, auch wenn die allgemeine Wahrnehmung gerade durch soziale Netzwerke und so das konterkariert und man irgendwie das Gefühl hat, es wird immer schlimmer in unserem Land. Aber Gewaltdelikte durch Jugendliche sind stark steigend.
Ja, es ist tatsächlich so, dass die Jugendkriminalität im Prinzip seit ungefähr 2007 stetig gesunken ist. Es gab diesen krassen Peak, es war deutlich, also die Welt war unter den Jugendlichen deutlich krimineller als heute, das muss man so sagen. Und so während der Corona-Zeit, auch das kann man, also die Gründe und Zusammenhänge kann man sich ja jetzt irgendwie an dieser Stelle auch ganz gut vorstellen, gab es nochmal so einen Peak. Nach wie vor sind wir noch relativ, wie soll man sagen, leben wir in ganz guten Zeiten. Was allerdings angestiegen ist, ist die Form der Extreme tatsächlich. Exakt, ja. Ne? Also dass man sagen kann, die Jugendkriminalität als solche geht herunter. Wir leben in ganz guten Zeiten. Zusammenhänge an dieser Stelle sind zum Beispiel auch so Isolation, Vereinsamung, dadurch, dass die Jugendlichen immer mehr vielleicht auch zu Hause sind, an den Smartphones hängen und, keine Ahnung, online untereinander sich unterhalten. Aber diese Extremfälle, diese Gewaltbereitschaft und teilweise auch unter 14-Jährigen, die ist durchaus spürbar, weswegen dieses Thema auch immer wieder durch die Medien geht. Interessant auch hier diese beiden Verdächtigen, 16 und 20 Jahre alt, die würden, also der 16-Jährige würde ja dann ins Jugendstrafrecht fallen, also Jugend.
Der 20-Jährige möglicherweise auch.
Ja, der wäre heranwachsender zwischen 18 und 21 per Definition, aber würde gegebenenfalls dementsprechend auch eine Jugendstrafe bekommen, in dem Fall, wenn er dann verurteilt worden wäre.
Genau, also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das vielleicht nicht wissen, bis 21 kann das Jugendstrafrecht gelten. Das hängt dann davon ab, zwischen 18 und 21, wie das Gericht und Gutachter den Reifegrad des Angeklagten oder der Angeklagten bewerten. Interessanterweise übrigens, ich weiß nicht, ob du das weißt, wenn ein Jugendlicher einen Mord begeht, beispielsweise mit 19, er wird aber mit 40 Jahren erwischt, dann wird er trotzdem nach Jugendstrafrecht verhandelt, weil er ja als Jugendlicher diesen Mord begangen hat.
Ja.
Und die Höchststrafe für Mord im Jugendstrafrecht sind eben 10 Jahre.
Genau, genau, das sind 10 Jahre. Es beginnt wohl bei 6 Monaten Gefängnis, Jugendarrest, die möglich sind. Nee, der geringste Gefängnisaufenthalt ist dieser Arrest über 4 Wochen. Dann, wenn man wirklich so eine Jugendstrafe bekommt, also einen Gefängnisaufenthalt als Sanktion erhält, dann sind es eben 6 Monate und das Maximale im Mordfall eben 10 Jahre.
Ja, und Jugendstrafrecht oder Jugendstrafe an sich hat ja nochmal einen ganz anderen Auftrag als Erwachsenenstrafrecht. Also da geht es zwar auch um Resozialisierung bei Erwachsenen, aber speziell bei Jugendlichen hat das ja einen ganz pädagogischen Hintergrund. Da geht es ja wirklich darum, gerade zu biegen, was offensichtlich im heranwachsenden Alter versaut und schiefgelaufen ist, ne, versaut wurde. Ja, ganz spannendes Thema. Gerade auch in einem Heimatfall aus dem letzten Jahr, den wir gar nicht besprechen werden im Laufe dieses Podcastes aus verschiedenen Gründen. Aber da gab es ja auch eine riesige Debatte über die Herabsetzung des Jugendstrafrechts beziehungsweise des strafmündigen Alters. Immer so ein Thema, was die Emotionen sehr hochkocht.
Verständlicherweise. Fakt ist, dass die Logik hinter diesem JGG, Jugendgerichtsgesetz, im Prinzip darin besteht, zu sagen, wie du eben schon meintest, zu erziehen und präventiv vorzugehen und vielleicht auch die Wogen der Sozialisation zu glätten, Fehler sozusagen wieder gerade zu biegen und Menschen dann doch zu mündigen Bürgern dieser Gesellschaft zu bringen. Und daher gibt es ganz viele verschiedene Maßnahmen und Unterstützungsmöglichkeiten für Jugendliche eben. Und wenn man mal ein bisschen darüber nachdenkt, ist das auch total sinnvoll, dass es dieses System hier in Deutschland gibt. Nichtsdestotrotz sind unsere Gedanken natürlich jetzt hier bei Bruno Kappi. Und wir können also wirklich auch nur mit Entsetzen uns hieraus aus diesem Podcast irgendwie auch verabschieden später, um zu sagen, hey, wir wissen leider immer noch nicht, wer der oder die Täter sind.
Ja, absolut. Ja, mir bleibt dann auch nicht mehr viel zu sagen. Ich bin ja tatsächlich etwas ausgelaugt und habe auch da keine Gedanken mehr, außer vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Danke euch. Ciao.
Ciao.